Guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. Flächendeckende Zerstörung, Angriffe auf Zivilisten und mutmaßliche Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Der Krieg in der Ukraine wird immer schrecklicher und immer lauter werden jene Stimmen, die von Europa die Verhängung eines Öl- und Gasembargos gegen Russland verlangen. Für den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, ist das nur noch eine Frage der Zeit. Würde das den russischen Angriffskrieg wirklich stoppen? Oder würden wir uns nur selbst ins wirtschaftliche Debakel stürzen? Lassen wir uns zu sehr von den Bildern aus dem Kriegsgebiet beeinflussen? Und wem kann man in diesem Konflikt überhaupt noch Glauben schenken? Der Journalist Thomas Fassbender hat gerade erst 3 Wochen in Russland verbracht. Er warnt Europa davor, aus moralischen Gründen auf russisches Öl und Gas zu verzichten. Statt den Krieg zu beenden, sagt er, schneiden wir uns damit nur ins eigene Fleisch. Die Außenpolitikchefin der Taz, Barbara Oertl, hat in Russland studiert und sagt, es ist unerträglich, dass der Westen mit den Gaslieferungen Putins Krieg finanziert. Das Embargo muss sofort kommen. Die Innsbrucker Medienethikerin Claudia Paganini sieht die Medien in der Pflicht, zur Deeskalation des Konflikts beizutragen. Sie sagt, wer Schockbilder zeigt, zerrt die Opfer noch einmal ins Rampenlicht und gleitet so womöglich in den Aktivismus ab. Und der ehemalige Bundesheerbrigadier und Sicherheitsexperte Walter Feichtinger kennt die militärische Lage vor Ort. Hoffnungen auf einen schnellen Frieden erteilt er eine Absage. Dieser Krieg, sagt er, ist noch lange nicht vorbei. Herr Fassbender, in dieser Woche sind immer mehr Berichte über das Kriegsgeschehen zu uns gekommen, die für Entsetzen und Wut und auch Empörung gesorgt haben. Schreckliche Bilder aus Butscha. In der Nähe von Kiew soll jetzt ein neues Massengrab entdeckt worden sein. Dann auch noch der verheerende Raketenangriff auf dem Bahnhof. Ist das jetzt die Totaleskalation dieses Krieges?
Nein, wir müssen feststellen, Russland stellt sich nicht nur mit diesem Krieg, sondern vor allem mit den jetzt ans Licht getretenen Gräueltaten völlig außerhalb der etablierten, über Jahrzehnte hin etablierten europäischen Ordnung. Also diese Ordnung existiert nicht mehr. Und also ich habe mit Schrecken einfach wahrgenommen, dass das, was offensichtlich in einer zweiten Welle dort geschah, es gibt ja Zeugenaussagen, dass das gar nicht die ersten Soldaten waren, die dann Menschen mit verbundenen Händen erschossen haben, sondern dass ältere Männer mit anderen Uniformen, dunklen, grünen oder so, gekommen sind. Das erinnert an die SS-Einsatzgruppen, die nach der Wehrmacht kamen. Und ihr übles, böses Geschäft erledigt haben. Russland stellt sich damit natürlich, isoliert sich damit natürlich in einer Weise von einem Grundkonsens moralischer Kriegsführung, Kriegszivilisation, der es sogar China schwierig macht, Position für Russland zu beziehen. Also wir haben definitiv hier neue Zeiten.
Und dementiert gleichzeitig, dass es russische Truppen waren und sagt, das waren möglicherweise ukrainische Spezialeinheiten, Milizionäre, Azov-Bataillone, ausländische Kämpfer. Die Georgier stehen ja im Ruf, auch wenn sie auf der Seite der Ukraine kämpfen, dass sie besonders grausam sind. Wie blickt man da überhaupt noch durch? In Russland selbst gibt es nur eine Darstellung.
Ja, ich kann mich natürlich auch nur auf das verlassen, was ich lese, was andere herausgefunden haben, was andere gesagt haben. Aber die Entschuldigungen dann mit Gestation, also mit Schauspiel, das erinnert mich fatal an einige Reaktionen nach dem Abschuss der malaysischen Passagiermaschine 2014, dass da angeblich eine mit Leichen besetzte Maschine, also das kreiert natürlich, ich kenne die Russen sehr gut, ich weiß, wie sie denken, aber ab einem bestimmten Punkt hört da auch mein Verständnis, auch das rational nachvollziehbare
Ihr Verständnis, wie ist das eigentlich mit dem Verständnis der russischen Bevölkerung? Sie waren erst für drei Wochen vor kurzem dort, auch nah an der ukrainischen Grenze, also Sie sind auch einer der wenigen, die das von der anderen Seite her sehen und beobachten. Wir sprechen dann noch einmal über die Erfahrungen in Russland im Detail, aber jetzt zu dem speziellen Ding, dass man sagt, man hatte ja die Ukraine und Russen haben sehr viele Beziehungen miteinander, sehr oft auch sehr viele familiäre. Man hat auch immer vom Brudervolk gesprochen. Ist da noch was davon übrig oder hat sich das jetzt aufgelöst, diese Art der Verbundenheit?
Das ist tragisch, weil die Verwandtschaftsbeziehungen sind ja weiter da und es gibt kaum zwei andere Völker in Europa, Benachbarte, die derart enge Beziehungen haben. 40% der Russen haben ukrainische Verwandte, 60% der Ukrainer. Ich habe mit Familien von Freunden gesprochen, russisch-ukrainische Familien. Da wird beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendessen gestritten über dieses Thema. Die Menschen sind besessen wissen fast davon. Trotzdem haben wir allein in den 3 Wochen, wo ich da war, am Anfang, das war in den ersten Märztagen, da war so spürbar doch ein Unbehagen, also richtig, so, da war noch die Schockstarre da. Wir, das große Russland, überfallen ein kleines Bruderland. Und dann in den 3 Wochen, ja, und das wurde dann auch bestärkt durch eine, eine Umfrage, in den 3 Wochen wandelte sich das dann vom Wir gegen die kleine Ukraine zum der große Westen gegen uns. Und wenn es ein Rezept gibt, in Russland dieses Wir-Gefühl zu erzeugen, dann ist es eine Auseinandersetzung mit dem Westen.
Und ein vaterländischer Verteidigungskrieg.
Nicht? So weit sind sie noch nicht, aber die Propaganda spielt natürlich sehr geschickt mit diesen Themen.
Frau Ertl, Sie kennen Russland auch sehr gut. Sie haben in St. Petersburg studiert.
Das ist etwas länger her, ja.
Das ist eine Zeit lang her, vielleicht ungefähr zu der Zeit, als Wladimir Putin in St. Petersburg bei Anatoli Sobchak seine politische Karriere begonnen hat. Über die Motive Putins, wenn wir schon bei St. Petersburg und als der Hauptstadt des Zarenreiches sind, wird viel spekuliert, unter anderem, dass er das Zarenreich wiederherstellen will. Es wird auf der anderen Seite, dass er eigentlich ja gar nicht selber wusste, was er will, weil das alles sehr kurzfristig passiert ist. Was ist denn Ihre Einschätzung über die eigentlich grundsätzliche Strategie des russischen Präsidenten mit diesem Angriff auf das Nachbarland?
Also ich glaube, das hat natürlich Vorläufer. Ich war zum Beispiel während der Orangenrevolution in der Ukraine. Also ich kann auch bezeugen, es gibt ein ukrainisches Volk und es gibt auch eine Sprache. Manche Leute behaupten ja, das sei ein Dialekt. Und da, das hat alles natürlich, also das können wir jetzt hier nicht alles ausführen, aber das hat natürlich alles Vorläufer. Dann kam der Krieg, der russisch-georgische Krieg um Südossetien. Da war ich dann auch 4, 5 Tage nach dem Friedensschluss, genau. 8. Vorher, danach bin ich auf die Krim gefahren und habe meinen Kollegen in der Redaktion gesagt, da braut sich was zusammen. Das spürte man schon. Es wurden auf der Krim schon russische Pässe damals verteilt. Es hat mir keiner geglaubt. Okay, dann 2014, wie wir wissen, völkerrechtswidrige Annexion der Krim, dann den Donbass. Und das, was wir jetzt erleben, also ich glaube, wir haben sowohl, kann ich für Journalisten sprechen, aber auch für PolitikerInnen, das nicht für möglich gehalten. Also ich habe auch bis zum 24. morgens um 3 Uhr, als ich die erste Nachricht aus der Ukraine bekommen habe, der Krieg habe angefangen, habe das nicht geglaubt, dass es in dieser Form kommt. Aber es war absehbar, dass das so passiert, auch spätestens mit der Anerkennung der beiden Oblasts Donetsk und also Unabhängigkeitsanerkennung Luhansk und Donetsk. Und wenn Sie mich jetzt nach der Strategie fragen, schwierig. Ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, auch in Anbetracht der Tatsache, Sie haben das Wort mutmaßlich benutzt im Hinblick auf diese Kriegsverbrechen. Das muss natürlich untersucht werden. Ich glaube, da wird noch sehr viel mehr zutage kommen. Ich glaube, das Problem ist jetzt, wir sind an einem Punkt, wo eigentlich keine Seite mehr zurück kann.
Aber wo es vielleicht umso wichtiger ist, einen Eindruck zu bekommen, nämlich auch, um sich auf Verhandlungen vorzubereiten, wenn die militärischen Gewichte auf dem Schlachtfeld danach sind, was ja immer Voraussetzung ist, umso wichtiger wäre es, irgendwie einen Eindruck zu haben, was denn die Parteien wollen. Also was will denn sozusagen Russland als Ergebnis? Viele sagen, am 9. Mai, wo sozusagen des Sieges im großen vaterländischen Krieg gedacht wird, möchte Wladimir Putin was vorweisen, dass er Sieg und das Erfolg vorweisen. Was könnte das sein?
Ich gerade noch mal ansetzen. Also wenn ich das richtig beurteilen kann, aber da ist der Militärexperte eher gefragt als ich. Der schnelle Einmarsch, die Einnahme von Kiew hat offensichtlich nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt werden kleinere Brötchen gebacken, um es mal ein bisschen zynisch zu sagen. Das heißt jetzt, und das sieht man ja auch, jetzt geht es um den Donbass. Und zwar den gesamten, plus Mariupol, da ist ja auch fast nichts mehr davon übrig, Kharkiv. Dann Odessa. Wenn Sie mich fragen, was ist jetzt die Strategie, dann würde ich sagen, kann ich 2 Antworten geben. Das eine ist, Putin, ich glaube, dass es allmählich auch sich rumspricht, wie hoch die Verluste sind. Das hat Herr Peskow, der Kreml-Sprecher, ja auch neulich gesagt. Wir hätten große Verluste. Man hat sogar das Wort der Tragödie benutzt. Das heißt, was, glaube ich, überhaupt jetzt gar nicht geht, ist, ohne irgendwas zurückzukommen. Mhm. Der Status quo kann es nicht sein. Ja, also man führt 4, 5, 6, 7 Wochen vielleicht, Sie nannten den 9. Mai. Das heißt, es muss irgendwas geliefert werden. Das bezieht sich jetzt auf diesen Gürtel, den ich beschreibe.
Was aber militärisch noch erreicht werden muss.
Genau,
also
so.
Die nächsten 2, 3 Wochen werden wahrscheinlich besonders heftig.
Irgendwas vorweisen.
Werden.
So, und natürlich das, was wir da jetzt sehen können, aber wie gesagt, es ist schwierig zu sagen, dass die Truppen gruppieren sich um, aber ich glaube, das wird ja auch offen gesagt. Und der zweite Aspekt, den ich nennen wollte, dass doch relativ klar ist, dass es eigentlich, und das konnte man einem Artikel entnehmen in der in dieser Woche, der bei RIA Novus, der auf der Seite stand, und da ist die Diktion, dieses Volk auslöschen. Und das schließt natürlich sich an das Narrativ an, die Ukraine gäbe es gar nicht, es sei ein Unfall der Geschichte, ein Kunstgebilde und so weiter. Und dann, das ist das, wenn man sich das so zusammendenkt, das ist irgendwie keine Strategie, aber deshalb, wenn es sich dann so herausstellt, dass diese Kriegsverbrechen, also wem die zuzuschreiben sind, dann wundert mich das nicht, weil das ist jetzt mit Ansage und keiner soll so tun, als ob er jetzt nicht wüsste. Und Sie haben ja in der Anmoderation gesagt, der Krieg wird noch lange dauern, in Ihrem Zitat. Ich befürchte, das wäre auch noch eine Option, dass sich das sehr lange hinziehen kann.
Frau Paganini, also die Frage ist ja nach den Kriegszielen. Es gibt auch viele Ukrainer, die sagen, wir brauchen nur die Waffen des Westens, wir machen das schon. Und auch wir wollen einfach nicht, wir wollen eigentlich diesen Krieg nur als Sieger beenden und möchten auch die bisher eroberten Gebiete zurückerobern. Und der Westen hat sich eigentlich auch relativ klar deklariert, muss man sagen, nicht? Also die Solidaritätsbekundungen der europäischen Länder sind eigentlich sehr allumfassend. Und das ist aber dann andererseits so, dass der ukrainische Präsident Selenskyj eigentlich auch mehr fordert, als der Westen momentan noch bereit ist zu geben. Wie schätzen Sie das ein? Ist das diese eigentlich eindeutige Parteinahme des Westens, ist das notwendig? Ist es vielleicht sogar zu wenig? Wird da sehr viel Druck ausgeübt, dem eigentlich dann die westlichen Staaten widerstehen sollten, weil sie ja vor allem die NATO-Mitglieder davon Angst haben, dass das eine Überregionalisierung dieses Konflikts wird? Welche Rolle spielen dabei auch die Medien, die ja von Volodymyr Zelensky relativ gut eingesetzt werden, muss man sagen?
Ja, also in der Geschichte der Kriegsberichterstattung sieht man ziemlich klar, dass es immer zu einer Art Freund-Feind-Polarisierung kommt. Das lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden.
Typisch Krieg, könnte man sagen,
nicht? Ob das bewusst oder unbewusst passiert, sei jetzt dahingestellt. In dem Fall würde ich das, was teilweise als pro-ukrainisch angesprochen wird und jetzt bei Ihnen auch so ein bisschen durchgekommen ist, eher deuten wollen als pro Menschlichkeit, pro Zivilbevölkerung im Sinn von einer Option für die Opfer. Ja, weil ich denke, man muss nicht alle Hintergründe genau verstehen können, um zu sehen, was da passiert, dass es einfach nicht richtig ist. Ja? Also dass es einen Aggressor gibt, der sich problemlos über Menschenrechte hinwegsetzt, problemlos massive Opfer in der Zivilbevölkerung in Kauf nimmt und damit, Sie haben es schon angesprochen, auch eine Art Zivilisationsbruch begeht. Ja? Also sich ganz klar außerhalb von einer argumentativen Streitkultur stellt und damit sich selber eigentlich in eine Ausposition bringt.
Aber das ist ja für die Medien interessant, nicht? Auch viele sagen, wenn man dann sagt, also verantwortlich für den Krieg, auch wenn es Vorgeschichten gibt, es gibt ja auch andere Vorgeschichten und manche Vorgeschichten werden anders erzählt, was die Expansion der NATO betrifft, was zum Beispiel auch die Sprachpolitik der ukrainischen Regierung in den letzten Jahren betrifft, was die Erfüllung des Minsker Abkommens durch beide Seiten betrifft. Also gibt es ja auch Vorgeschichten, die jetzt nicht so klar sind. Aber man sagt dann, wer den Krieg beginnt, ist für ihn verantwortlich und stellt sich sozusagen außerhalb. Wenn jetzt die Medien auch dieser Logik folgen, kann man ihnen dann eigentlich Parteinahme schwer vorwerfen, nicht?
Ja, ich denke, die Medien sind extrem unter Druck. Ja. Einfach auch dadurch, dass wir hier sehr viel Dynamik in den sozialen Medien haben. Die sozialen Medien berichten in Echtzeit, die Impressionen kommen in Echtzeit. Und klarerweise wird da ein Druck aufgebaut, auch an den professionellen Journalismus sehr, sehr schnell zu reagieren, auch schnell mit Deutungen zu sein. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns, wie Sie ja angesprochen haben, eine ausgeglichene Berichterstattung, eine gute Recherche. Und das sind nun mal Widersprüche. Und ich denke, da muss ich einfach auch die Bevölkerung, ja, da müssen sich die westlichen Demokratien auch irgendwo klar sein, was wollen wir von unserem Journalismus? Wollen wir, dass die Social Media imitieren und uns alles im Sekundentakt sofort fertig interpretiert auf den Wohnzimmerbildschirm bringen? Oder gestehen wir eben zu, dass saubere Recherche, dass gute Informationen Zeit braucht und Distanz braucht?
Über die Dynamik werden wir uns noch unterhalten. Ich möchte kurz, Herr Fassbinder, mit Ihnen, weil Sie ja auch für die Weltwoche derzeit arbeiten und für die Weltwoche auch in Moskau waren, da gibt es ja diese Diskussion natürlich unter den neutralen Staaten wie Schweiz und Österreich noch einmal etwas anders, nicht? Dass man sagt, wie man beteiligt sich an den Sanktionen, auch die Schweiz überraschenderweise relativ umfassend. Jetzt war Karl Nehammer, der österreichische Bundeskanzler, war jetzt in Kiew, wird morgen nach Moskau reisen, wird also diese aktive Neutralitätspolitik versuchen irgendwie zu machen. Wie sehen Sie das dann irgendwie mit der doch halb Schweizer Perspektive durch Ihr Korrespondententum? Sind da die neutralen Staaten in Europa nach diesem Zivilisationsbruch, wie es manche nennen, in einer besonders schwierigen Lage, dass man sagt, wir sind zwar irgendwie neutral, aber eigentlich kann man da gar nicht neutral sein?
Also eigentlich erlebe ich sowas wie eine Renaissance der Neutralität. Denn die ist ja nach 1990 weitgehend abgeschrieben worden. Auch in der Schweiz, auch in Österreich, in den Diskussionen hat man gesagt, wir brauchen das eigentlich nicht mehr mit dem Ende der Geschichte, mit der Aufhebung der Antagonismen. Und jetzt erleben wir, dass dieser nie gestorbene, nie verschwundene Antagonismus, und das ist ja eigentlich das, was hinter der ganzen Sache irgendwo steckt, der russisch-westliche Antagonismus, oder wie ein amerikanischer Professor jetzt geschrieben hat, der antiwestliche Impuls in der Historie, ja, der russischen Politik, nicht des neuen Russlands bis ins Kaiserreich und weiter zurück, ja, dass das alles wieder da ist. Wir brauchen dringend neutrale Plattformen jetzt wieder, und ich unterstütze das sehr, die Reise von dem Herrn Nehammer. Ich meine, er wird nichts bewegen, ja, aber es ist eine wichtige Tat, und dass der ukrainische Botschafter in Deutschland, also der ist ja sehr outspoken, der, ja, Melnik, ja, sofort, also
er zeigt sich entsetzt,
gerätscht nicht, ist und sagt, das geht auf keinen Fall. Nein, das geht, das muss es geben. Es hat, selbst im Zweiten Weltkrieg waren Schweden und die Schweiz auch wichtige Plattformen, wo parallel, und selbst wenn es nur Rote Kreuz-Verhandlungen waren, wo was stattgefunden hat. Ja? Wir können nicht aus Rechtschaffenheit und Selbstgerechtigkeit heraus alles abbrechen, nie wieder ein russisches Wort in den Mund nehmen. Das geht ja manchmal sehr weit.
Herr Feichting, in Österreich gab es ja dann eine andere Diskussion, die aber auch dieser Bundeskanzler Nehammer, der jetzt nach Moskau reist, sehr schnell unter Anführungszeichen beendet hat, nämlich die, ob nicht angesichts dieser Situation die Neutralität überholt sei. Wir hatten vor 20 Jahren schon mal so eine Debatte, und man eigentlich eher über einen NATO-Beitritt nachdenken müsste, so wie Finnland und Schweden das derzeit tun. Aber vielleicht gehen wir mal weg von unserer Neutralität, weil militärisch würde sich die in diesem Konflikt wenig äußern müssen. Und schauen wir uns einmal an die Lage in der Ukraine selbst. Frau Oertl hat schon angesprochen, dass offensichtlich die erste Strategie, die man Enthauptungsstrategie nennt im Militärischen, nämlich mit einem schnellen Vorstoß ins Zentrum der Hauptstadt des Gegners und der Aufpflanzung von fremden Fahnen und einem Regime-Change, das irgendwie sehr schnell zu machen, das ging schief. Und dann sprachen viele ihrer Kollegen von so etwas wie dem Beginn eines Abnutzungskrieges. Sind wir in dem jetzt tatsächlich drin, und wird das deswegen lange dauern?
Da sind wir drinnen, und wir befinden uns in einer Übergangsphase, weil man muss immer die Kombination sehen zwischen politischer Absicht und Einsatz des Militärs. Warum ist so viel Militär um Kiew versammelt worden? Weil man eben genau diesen Enthauptungsschlag à la Irak 2003 durchführen wollte. Und eigentlich sicher nicht damit gerechnet hat von russischer Seite, dass das so lange dauert. Wir haben jetzt die siebte Woche Krieg, und damit hat Russland vermutlich nicht gerechnet, schon gar nicht in dieser intensiven Form. Die Ukraine schon, die war darauf vorbereitet, und ich habe das selber auch vor einigen Jahren gesehen, die sind wirklich hier äußerst professionell in der Vorbereitung, damals an der Kontaktlinie.
Vielleicht können wir uns das sogar konkret anschauen. Sie haben uns ja ein paar Schaubilder mitgebracht, anhand derer wir das vielleicht erklären.
Genau, und jetzt haben wir die erste Karte, und wenn wir hier sehen, diese rot-schwarz schraffierten Gebiete, das ist das, was Russland in den ersten fünf Wochen des Krieges aufgebaut hat, nämlich hier eine...
Also wir sprechen hier von einem Stand Mitte März eigentlich, nicht?
Das ist der Stand von Ende März eigentlich, bis Ende März, wo hier diese Kräfte um Kiew konzentriert waren und wo wir immer noch nicht wussten, wird jetzt der Angriff auf Kiew erfolgen oder nicht. Und wir sehen auch, wo sonst noch gekämpft wurde, nämlich aus dem Süden heraus. Das geht meistens unter, nämlich von der Krim. Die Krim wurde ja in den letzten Jahren enorm aufgerüstet. Das heißt, hier wurden Angriffsvorbereitungen getroffen und hier wurden auch große Vorstöße erzielt bis Cherson hinauf zum Dnepr und auch diese Landbrücke hinüber nach Mariupol, das heute noch so umkämpft ist. Also hatten wir einen Stoß auf Kiew, der offensichtlich nicht funktioniert hat. Politische Absicht war, einfach diese Regierung loszuwerden.
Und wo sie jetzt den
Rückzug? Ein moskau-treues Regime einzusetzen. Und damit wäre die Sache vielleicht aber aus russischer Sicht erledigt gewesen.
Wenn wir uns diese Karte ansehen, dann sieht man vielleicht trotzdem auch schon das, was noch fehlt und was der Sinn ist, nämlich Nord-Süd sozusagen am Dnepr entlang.
Das sehen wir dann auf der zweiten Karte noch besser. Also das wäre die erste Phase. Ich würde mal sagen, die ersten 5 Wochen. Hier hat sich so das ergeben und jetzt sieht man schon, dass die Ukraine, das ist jetzt blau-schwarz schraffiert, diese Gebiete zurückerobern konnte, wobei erobern der falsche Ausdruck ist, weil sich die Russen ja großteils zurückgezogen haben unter geringem Kampfeinsatz, würde ich einmal meinen. Daher hat hier die Ukraine im Norden wieder das Sagen und daher ist es auch möglich, dass unser Bundeskanzler nach Kiew fliegt, fährt mit der Eisenbahn und auch andere Besuche dort stattfinden. Offensichtlich wird die Lage jetzt als einigermaßen stabil dort eingeschätzt. Aber die russischen Kräfte sind ja nicht verschwunden. Die haben sich zurückgezogen und jetzt befinden wir uns offensichtlich in der Phase einer Neuformierung dieser russischen Angriffskräfte. Und da dürfte, und da könnten wir jetzt zur zweiten Karte übergehen, bitte, da könnte jetzt wirklich der ganz schlimme Angriff kommen.
Das ist schon die zweite.
Danke, der Angriff kommt in Richtung, wenn man von Kharkiv einfach nach Süden sich vorstellt, die Linie bis Mariupol, ja, da werden die schwersten Kämpfe erwartet in der nächsten Zeit, weil das ist der Donbass mit diesen beiden Oblasten Donetsk und Lugansk, aber da könnte auch noch Cherson dazukommen, das jetzt zum großen Teil schon besetzt wird und dann noch dieses Bindeglied hinüber Richtung Mariupol. Und das wäre schon ein gewaltiges Gebiet von der Ukraine, das hier unter russische Kontrolle geraten könnte. Es muss aber zuerst einmal erobert werden. Und dann kann man schauen, ob es auch in der Lage ist, Moskau hier dieses Gebiet zu kontrollieren.
Und zu halten.
Das können wir aber jetzt noch nicht abschätzen.
Aber jetzt für die nächsten Wochen, wenn wir kurz noch bei der Karte bleiben, sind ja 2 Sachen irgendwie erwartet. Das sagen viele, jetzt kommt die Schlacht um den Donbass. Die wird jetzt dann beginnen nach dieser Reorganisation der russischen Truppen, nach dem Rückzug also aus der Gegend rund um Kiew. Und die Frage ist, wie lange können sich dort die Ukrainer halten? Und was man hier ja auch an dieser Karte sieht und das Ziel der russischen Armee von Anfang an gewesen sei, haben auch viele Strategen gesagt, diese Nord-Süd-Linie zu schließen und sagen, die ukrainische Hauptstreitmacht von 70.000 Mann, die östlich des Dnepr steht, an der Kontaktlinie so abzuschneiden, dass man sie eigentlich militärisch vernichten kann, dann würde letztendlich die ukrainische Armee kippen, muss man sagen, nicht?
Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen, weil wir haben bisher gesehen, dass die Ukraine ganz anders kämpft und auch viel mehr Mittel mittlerweile hat, als das am Anfang abzuwarten war. Aber ich frage mich in dieser nächsten Phase, die vor der Tür steht, die eigentlich schon begonnen hat, was ist die politische Zielsetzung von diesem Unterfangen jetzt? Am Anfang haben wir gesagt, die Regierung muss weg, eine moskau-treue Regierung muss installiert werden. Aber was ist jetzt, wenn man hier diesen großen Krieg im Osten führt, was kann hier die politische Absicht sein? Möglichst große Teile dieses östlich des Dnepr, dieses Gebietes unter Kontrolle zu bringen, würde der Ukraine sicher wirtschaftlich sehr, sehr wehtun. Russland könnte einen gewissen militärischen Erfolg vorweisen, den man auch vielleicht innenpolitisch verkaufen kann, weil es ging ja auch in der Argumentation und jetzt immer stärker um die Situation im Donbass, dass man eben hier Verbrechen gegen die Menschlichkeit und alles Mögliche verhindern muss. Also da könnte man politisch argumentativ in Moskau einen Ausweg sehen, würde ich sehen. Der Ukraine würde das natürlich extrem wehtun, diesen Gebiet, den kompletten Streifen Asowsches Meer und auch einen Teil am Schwarzen Meer an der Küste
zu verlieren.
Nicht mehr zu
verlieren. Aber die Frage ist ja interessant, nicht? Die Frage war ja immer, wie lange kann mit den Waffenlieferungen aus dem Westen und auch mit der geheimdienstlichen Kooperation, die, glaube ich, auch für die Artillerie und andere Sachen besonders wichtig ist. Wie lange kann sich das halten? Und dann merkt man immer stärker, dass viele Ukrainer auch in öffentlichen Gesprächen sagen, wir wollen eigentlich auch nicht, dass dieser Krieg aufhört, wir wollen gewinnen. Und da ist immer dann die Rede von offensiven Waffen. Das heißt, das ist ja, glaube ich, militärisch nicht so leicht zu sagen, wo hört die defensive Bewaffnung auf. Aber offensive Waffen ist jedenfalls auch das Codewort, glaube ich, für Rückeroberung. Nicht? Ja. Defensive Waffen Waffen ist das Codewort für, wir versuchen den russischen Vorstoß aufzuhalten, ja, so gut und so lange das geht. Offensive Waffen heißt, schwere Waffen heißt, es geht so in eine andere militärische Bewegung, nämlich zu sagen, wir müssen auch im Donbass Dinge zurückerobern, damit auch wir eine bessere Verhandlungsposition haben.
Genau, das ist die Schwäche der ukrainischen Streitkräfte, dass sie zwar lokal kleinere Gebiete zurückerobern können, aber offensichtlich nicht über diese Offensivkraft verfügen, hier die Russen maßgeblich zurückzudrängen. Und das ist wirklich fatal, oder das kann in weiterer Folge fatal sein, weil Russland offensichtlich den Angriff komplett neu plant, sicher mit wesentlich intensiverer Unterstützung der Artillerie, Raketen und auch der Luftwaffe die nächsten Angriffe vorträgt und nicht mehr so eigentlich militärisch fast stümperhaft vorgeht. Entschuldigen Sie den Ausdruck, ja, aber über Tausende von Kilometern einen Angriff führen zu wollen, das ist eigentlich etwas, wo man sagt, wo ist das klare Ziel? Jetzt scheint es dieses klare Ziel zu geben und somit kann man auch die Kräfte dorthin konzentrieren und da werden die ukrainischen Militärkräfte enorm unter Bedrängnis geraten, fürchte ich. Und das wird jetzt ein Wettlauf mit der Zeit werden. Welche Waffen kommen, wie schnell können sie kommen, wie schnell können sie integriert werden und was kann damit erreicht werden?
Was uns sehr bewegt natürlich im Westen, sind diese Kriegsverbrechen, über die jetzt gesprochen wurde. Halten Sie es für möglich, dass das Teil einer Kriegsstrategie ist, solche Kriegsverbrechen zur Abschreckung? Oder kann das wirklich sein?
Aus der Geschichte kennen wir, Sie haben es schon angesprochen, ja, das kann Teil einer Strategie sein. Ich kann das in der jetzigen Situation auf keinen Fall in dieser Form so sehen, weil da müsste man doch mehr Untersuchungsergebnisse haben und auch wissen, wie oft ist so etwas vorgekommen. Wurde von Führungsseite irgendetwas dagegen unternommen? Wurde es angeordnet? Wurde es geduldet? Wurde gegen einzelne Leute disziplinär vorgegangen, wenn man darauf gekommen ist? Das wissen wir alles nicht. Daher wissen wir, dass Gräueltaten verübt wurden. Es gibt Augenzeugenberichte, die eher darauf hinweisen, dass sie weniger von russischen Soldaten als eher von Sonderverbänden, Söldnertruppen oder Kadyrov, Tschetschenien wird immer wieder erwähnt, verübt werden, die dafür auch bekannt sind, besonders brutal und grausam zu sein. Aber in der jetzigen Situation kann ich auf keinen Fall sagen, dass es hier eine russische Strategie gibt, diese Brutalität zu machen.
Es gibt ja dann auch das Umgedrehte, nicht? Das ist das russische Narrativ, das sagt, das sind Kriegsverbrechen, die ukrainische Spezialtruppen verübt haben, eben um den Westen sozusagen dazu zu bewegen, sich auch tatsächlich militärisch da einzumischen. Ist die Lage, Herr Fassbender, dann tatsächlich so simpel, wenn man den Begriff verwenden kann, die Russen führen einen erbarmlosen Vernichtungskrieg. Sie haben gesagt, es sei ein mögliches Szenario, dass die Vernichtung der Ukraine das eigentliche Kriegsziel ist. Und die Ukrainer sind so quasi die Opfer dieses Vernichtungskrieges. Oder ist es möglicherweise ein bisschen diffiziler und differenzierter?
Ich sehe das auch sehr, sehr problematisch. Und ich muss auch sagen, der Artikel, auf den Frau Oertel angespielt hat, der von diesem Herrn Sergejzew, der eigentlich ein ominöser, schillernder Politikberater ist, der kommt da jetzt nicht aus dem Herzen, aber trotzdem bei RIA Novosti, die so eine Latte, ja, in Bann prominenter Stelle, ein unsägliches Machwerk. Wenn man das in ein Programm übersetzt, ja, dann ist also meine Einsatzgruppenanalogie nicht verkehrt. Wenn die Russen wirklich den Begriff Entnazifizierung, und das ist ja neben Entmilitarisierung von Anfang an einer der beiden, eines der beiden Motten, ja, dieses Meta-Ebene dieses Angriffs, wenn die das so verstehen, dass man also in der zweiten Welle jeden Ukrainer, der sich mehr oder weniger mit seinem Staat identifiziert, umbringt, dann läuft Russland in eine zivilisatorische Sackgasse. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie die da rauskommen. Was man dagegen setzen muss, natürlich gibt es auch, ich bin froh, dass die New York Times zum Beispiel dieses eine Video verifiziert hat, auf dem Ukrainer verwundete russische Offiziere töten. Ja? Denn natürlich, wir können nicht sprechen, hier ist ein Volk von 140 Millionen, hier von 40 Millionen und da gibt es nicht Böse und Gute. Es gibt Böse und Gute hier und Böse und Gute hier. Und ich war selbst in Mariupol, ich habe ja einen ganzen Tag Tag in Taganrog mit, ich war nicht in Mariupol, vor Mariupol, ich habe den ganzen Tag in Taganrog, das ist die nächste Stadt auf der russischen Seite, das ist keine zwei Wochen her, mit Flüchtlingen gesprochen, die aus Mariupol kamen, heilfroh dem Krieg entkommen zu sein. Die sind keinem Feind entkommen, ja, da gibt es keine Feinde, der Feind ist der Krieg. Und mir ist erzählt worden, und zwar glaubhaft und von verschiedenen, ohne dass irgendwelche Offiziellen dabei waren, also ich spreche Russisch, verstehe das, und wenn Leute zwei, drei Tage zuvor aus dem Krieg kommen und mir was vorlügen, dann fühle ich das, ja. Also da, dort schießen auch die eigenen Leute, ja, gerade dieses, umstrittene Azov-Regiment, die schießen, einige schießen da auch auf ihre eigenen Leute. Also es gibt ganz sicher Kriegsverbrechen auf beiden Seiten, aber natürlich, wenn die eine Seite das zum Programm macht, sprechen wir natürlich nochmal von einer ganz anderen Qualität.
Jetzt gibt es auch Leute, die sagen oder befürchten, werden wir vielleicht auch den Herrn Feichtig noch fragen, dass sich einige dieser Truppenteile, das war ja vom Euromaidan an eigentlich so ein Thema, welche Rolle haben eigentlich ultranationalistische, eigentlich offen neonazistische Kräfte in der Ukraine gespielt? Beim Euromaidan danach politisch ja nicht mehr, bei den nächsten Wahlen waren die bedeutungslos. Aber ihre Stärke war ja eigentlich immer, dass sie auch paramilitärische Verbände hatten. Das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass der Euromaidan 2014 überhaupt geglückt ist, sonst wäre das möglicherweise gekippt. Und jetzt werden sie auch gebraucht, weil die in Mariupol und vor allem im Süden des Landes eigentlich die russische Defensive ausmachen, aber das ändert nichts daran, dass das Verbände sind mit einer Ideologie, die wir keinesfalls dulden würden, auch in unseren Breiten. Nicht? Und da gibt es jetzt Leute, die haben die Sorge, dass eigentlich die ukrainische Regierung zum Teil die Kontrolle über die verloren hat. Halten Sie das für möglich?
Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, wobei man ja sagen muss, weil Sie den Vergleich gemacht haben zu 2014, die sind ja dann integriert worden in die Truppen. Ja, wie gut das gelungen ist, das ist eine andere Frage, aber natürlich ist klar, dass die aktiv sind. Ist ja auch neulich ein Azov-Kämpfer sozusagen zugeschaltet worden bei Zelenskys Auftritt im Athener Parlament, was natürlich unsäglich ist, das geht gar nicht, finde ich. Aber das, vielleicht wissen Sie das, also wie das stärkenmäßig zu beziffern ist. Aber und mit denen möchte man natürlich auch nicht Kaffee trinken gehen mit den Leuten, das ist schon ganz klar. Ja? Aber das, ich glaube, dass man sehr genau gucken muss, also wie ist das zahlenmäßig, weil vorhin die Kadyrovzi erwähnt wurden und Söldnertruppen, Wagner und so weiter. Das sind wirklich, also wenn man sich vorstellt, dass die noch irgendwie aufeinandertreffen, das wird dann ganz grauenhaft.
Ja. Und die Georgier auch noch einmal auf der Seite, ja,
aber
der Ukraine.
Unter uns gesagt, also mir ist nicht überliefert, dass es so viele Georgier geben. Zumal ja die geben würde.
Ich habe keine Zahlen, aber bei einem dieser bestätigten Kriegsverbrechen
verhindert, dass die Leute ausreisen dürfen. Also es gibt welche, so, aber ich glaube, das ist eher eine Quantité negligible, was da, genauso wie die armen Resttruppen, die da in Südossetien zusammengekratzt wurden, muss man ja mal fast sagen, weil ja alles mobilisiert wird, was gerade geht. Ich glaube, da, also das ist wirklich eher eine zu vernachlässigende Größe.
Weiß man darüber was, Herr Feichtinger? Über Größen- und Zahlenverhältnisse?
Gibt es nur Vermutungen und Schätzungen, aber ich bin bei Ihnen, wenn man sagt, es ist keine entscheidende Größe. Auf keiner Seite, ja, dass es hier so ist. Und auf ukrainischer Seite weiß man, dass man sehr viel unternommen hat nach 2014, diese Paramilitärs wirklich unter Kontrolle zu bringen. Und formal stehen sie auf jeden Fall unter Kontrolle des regulären Militärs. Ob sie sich dann im Kampf wieder ein bisschen verselbstständigen, genau, das ist natürlich nicht auszuschließen.
Frau Paganini, also medienethisch, ne, und das ist Ihre Hauptprofession, wird es ja jetzt bei dieser Frage Kriegsverbrechen, gibt es auch auf der ukrainischen Seite wer kämpft da, wem ist das zuzuschreiben? Da sind jetzt natürlich die Medien gefragt, weil es geht immer alles sehr schnell, nicht? Also als Butscha die ersten Bilder kamen, dann war irgendwie das alles sehr schnell zu machen eigentlich. Es stand sehr schnell fest, wer da irgendwie, wer die Schuldigen sind, wer die Opfer sind. Und die Narrative laufen dann relativ schnell und konsequent. Wir haben das Video, das angesprochen wurde von Herrn Fassbender, haben wir hier. Und ich wollte mit Ihnen eigentlich darüber diskutieren, ob man sowas zeigen sollte, weil es ja eines Ihrer Themen. Muss man und soll man das alles zeigen? Ich schlage vor, wir spielen es mal ein. Wir haben es natürlich auf eine gewisse Weise gemacht. Vielleicht schauen wir es uns kurz an. Mhm. Und da sieht man jetzt zum Schluss auch die ukrainischen Abzeichen. Und das ist das, glaube ich, was verifiziert wurde. Jetzt sagen Sie, das ist eigentlich nicht notwendig, weil wir sind eh schon alle gegen den Krieg. Früher hat man ja gesagt, man musste diese Bilder bringen, damit den Leuten an den Orten, an denen er nicht stattfand, überhaupt klar war, dass das wirklich ein Krieg ist. Und das muss man jetzt eigentlich nicht mehr. Es gab ja diese Bilder von der Familie, die getötet wurde, in Irpin war das, glaube ich, wo die New York Times dieses Bild auf der Titelseite hatte und dann eine große Diskussion darüber war, ist es richtig, das zu machen? Die einen sagen, man muss einfach die Grausamkeit dieses Krieges zeigen, dass es kein chirurgischer, sauberer Drohnenkrieg ist, sondern dass er auch so geführt wird. Und andere sagen, das darf man aber nicht zeigen, was eigentlich die zweite Viktimisierung der Opfer ist. Die werden dann noch einmal ausgestellt. Dieser Fraktion, glaube ich, neigen Sie eher zu. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Ich habe mich in die Richtung mehrfach geäußert. Es ist so, dass sowohl in der Forschung als auch in der Praxis die Frage nach brutalen Bildern oder Schockbildern in der Kriegsberichterstattung sehr umstritten ist. Man muss zunächst einmal sagen, dass diese Bilder eine Funktion haben, die durchaus eine lautere Funktion ist. Ja, man will aufrütteln, die Leute aus einer Lethargie rausholen, die selber nicht unmittelbar betroffen sind hier in den westlichen Ländern, ihnen zeigen, dass da wirklich etwas sehr, sehr Schlimmes passiert, damit sie auch Druck zum Beispiel ausüben auf ihre Regierung. Das Problem ist nur, dass gar nicht klar ist, ob solche Bilder diese Funktion auch wirklich erfüllen. Das ist eben tatsächlich sehr umstritten. Wir wissen nämlich auch, dass Bilder, die stark emotionalisieren, oftmals genau den gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass Menschen mit einem Thema genau gar nichts mehr zu tun haben wollen. Oder, was wir vor allem auch in der Corona-Zeit sehr schön gesehen haben, dann den Fake-Vorwurf machen oder sagen, das ist sowieso alles nur Manipulation. Also wenn Sie sich erinnern an die Bilder von den Särgen in Bergamo, diese Konvois, ja, die hatten natürlich die Funktion, den Menschen zu sagen, nehmt das wirklich ernst, haltet euch an die Maßnahmen und so weiter und so fort. Und bei ganz vielen ist es aber genau in die falsche Richtung gegangen. Also ich würde einfach...
Aber lass uns konkret, ja. dieses Bild aus Irpin, das die New York Times auf ihrer Titelseite gebracht hat, diese, wenn man jetzt in einer Redaktionskonferenz, wir beide in der New York Times sitzen würden und sagen, bringen wir dieses Bild auf der Titelseite, ja oder nein? Ich würde damit dafür argumentieren, indem ich sage, man muss das zeigen, und zwar, wenn es so quasi neu ist. Jedes weitere Mal wäre es einfach nur ein Arbeiten sozusagen mit dem Gruseleffekt, aber das erste Mal, wo das passiert, muss man es tun? Welches Gegenargument würden Sie bringen?
Ich denke, Sie haben selber schon ein ganz wichtiges Argument genannt, nämlich die Informationsfunktion. Sofern solche Bilder noch eine Informationsfunktion haben, haben sie auch eine gewisse Plausibilität. Ja? Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass auch die Opfer Rechte haben. Wir können nicht willkürlich einfach über sie verfügen. Ja? Also nur weil sie verstorben sind, heißt es nicht, dass sie eben keine Menschenwürde mehr haben, die es zu beachten gelte, dass wir ihnen nicht mit Pietätsgefühl entgegentreten müssen. Und da gibt es gerade auch im Zusammenhang mit Leichen doch einige mehr oder weniger explizite Regeln, zum Beispiel, dass man möglichst große Distanz einhalten soll, dass man die Personen auf keinen Fall erkennen darf, dass sie nicht in einer entwürdigenden Position gezeigt werden müssen. Aber da gibt es noch ein paar andere Richtlinien, wie Sie schon merken, das sind ja alles Richtlinien mit Interpretationsspielraum. Also wir könnten wahrscheinlich uns beide auf journalistische Ehrenkodizes berufen, genau in die unterschiedliche Richtung argumentieren. Wenn ich da ein Beispiel bringen darf, als 2015 diese Bilder an die Öffentlichkeit kamen von den 71 Flüchtenden, die in den Schlepper-LKWs,
in dem Lastwagen hier im Burgenland,
erstickt sind. Damals hat der deutsche Presserat befunden, dass diese Bilder gezeigt werden dürfen, weil sie nicht entwürdigend sind. Und der österreichische Presserat hat genau das Gegenteil entschieden, dass sie eben die Menschenwürde verletzen und daher nicht gezeigt werden dürfen. Und da sehen Sie einfach, wie schwierig das ist, weil das sind zwei sehr, sehr kompetente Einrichtungen, die genau das gegenteilige Ergebnis zustande gebracht haben.
Spielen vielleicht einmal hier kurz Presserat. Würde mich wirklich interessieren, wie die anderen Gäste das sehen. Diese Bilderfrage, New York Times, diese getötete Familie. Wie schätzen Sie das ein? Fanden Sie das richtig, das zu bringen?
Also ich stimme Ihnen zu. Es gibt ja immer bestimmte Bilder, die so eine Art ikonografischen Charakter bekommen. Also man denke an diesen dreijährigen jungen Flüchtlingsjungen, der da angespült. Also ich glaube, also dieses Bild, das sagt ja alles.
Ja. Und die haben aber Ikonencharakter. Und ja, manchmal ist das Problem, dass sich dann die Geschichte, also andere, herausstellt.
Ich will einfach nur sagen, weil Sie danach jetzt gefragt haben, das, was ich vielleicht bei mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch den Medienkonsumentinnen so geht, dass ein gewisser Abstumpfungseffekt eintritt. Das muss man leider mal sagen. Je länger dieser Krieg dauert, ich habe neulich mit meiner Fotokollegin, die sichtet 30, 40, 100 Bilder dieser Bilder am Tag. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, also etwas reduzieren damit umzugehen, weil, so, also das klingt jetzt etwas zynisch, aber der Newswert, also wir werden noch ganz viele dieser Bilder haben, aus unterschiedlichen Orten. Kramatorsk haben wir jetzt und es wird so weitergehen. Und ich würde auch da eher dazu neigen, sparsamer damit umzugehen. Aus dokumentatorischen Gründen ist es natürlich wichtig, aber wenn Sie sagen, wie soll das Mediennutzerinnen zur Verfügung gestellt werden, würde ich eben auch eher sagen, sparsam von den ethischen Aspekten mal ganz abgesehen.
Ich sehe es ein bisschen differenziert. Also wir haben aufgrund natürlich der Tatsache, dass Russland hier einen Angriffskrieg führt, aufgrund der Art und Weise, ich fand das sehr gut, wie Sie das beschrieben haben, dass die Menschen einfach hier gegen diese grundhumane Ungerechtigkeit aufstehen, laufen natürlich Gefahr, dass sich in der Gesellschaft, unter den Medienkonsumenten dann so ein Schwarz-Weiß ja und inzwischen ja auch angeheizt von einigen Medien Gut und Böse Bild aufbaut. Und das kann natürlich auch, ein Punkt, über den wir hier überhaupt noch nicht gesprochen haben, Eskalation, heißt Kriegsteilnahme eventuell unserer Länder, ja, das ist doch ein ganz anderes Feld, aber das kann natürlich so eine Vorkriegssituation schaffen, an die dann nur noch ein Streichholz gereicht wird. Und da fand ich sehr gut eben dieses eine Video mit der New York Times, gerade mit der Verifizierung durch die New York Times, um einfach auch mal im Publikum so einen Moment des Innehaltens zu erzeugen, da eben nicht das Bild der Brutalität um der Brutalität willen, sondern einfach halt, da ist auch mal gelb-blau mit etwas Bösem verbunden. Ja? Das hat einen Newswert. Die nächsten 5 solchen Videos haben schon keinen mehr. Aber indem das verbreitet, das ist eine Verantwortung der Medien, meines Erachtens, dafür zu sorgen, wir sind doch keine Kriegspartei in unseren Ländern. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auch die Medien und unsere Politiker haben eine gewisse Verantwortung dafür, dass wir das nicht werden.
Haben diese Bilder nicht auch Auswirkungen auf die kämpfenden Truppen selbst?
Ich glaube, die sehen es am allerwenigsten. Die haben andere Programme, die sie erfüllen müssen. Aber ich bin auch sehr dafür, dass man hier äußerst zurückhaltend agiert, weil es gibt ja dann 2 Reaktionen. Das eine ist eine Überforderung, Übersättigung des Publikums im Laufe der Zeit und das andere ist eine Abstumpfung. Und ich erinnere mich noch gut an die Luftoperation Kosovo, NATO-Luftoperation 1999, wo es dann in einer deutschen Zeitung eine Karikatur gegeben hat, die hat knapp über 70 Tage gedauert. Diese Luftoperation und war von der Brutalität nicht vergleichbar mit dem, was Sie heute sehen. Aber es war Luftkrieg. Und da war dann eine Karikatur, wo gestanden ist, 2 sitzen vor dem Fernseher, ein Ehepaar, und sagen, was schauen wir heute? Fußball oder Krieg? Und das war für mich so erschütternd eigentlich, dass ich gesagt habe, wenn man einmal so weit kommt durch die Berichterstattungen, dass das auf einer Ebene steht, dann stimmt etwas nicht. Und das ist meine Angst in diesem Zusammenhang.
Es gab ja eine interessante Weiterentwicklung, weil Sie haben ja, Frau Paganini, gesagt, diese grauen Bilder einfach nur um Auflage zu machen oder so, um des Grusels willen. Wichtiger wäre es, dass Medien Bilder publizieren, empathische Bilder. Da haben Sie sich irgendwie eine scharfe Reaktion vom Bild Reporter Paul Ronsheimer eingehandelt. Ja. Wir haben die hier, wir sehen es vielleicht im Hintergrund, wie Ronsheimer darauf reagiert hat. Nämlich der Vorwurf ist dann, wenn man sagt, nicht diese Gräuelbilder, sondern also Bilder, die Empathie erzeugen und darauf hinweisen, dass es hier im Grunde in erster Linie nicht darum geht, Partei zu ergreifen, sondern zu sagen, der Feind, ich glaube, Sie haben das so gesagt, ist der Krieg. Und Ronsheimer hat gesagt, das sei im Grunde eine verharmlosende Sicht der Dinge. Was würden Sie dem entgegenhalten?
Ich habe ihm tatsächlich auch geantwortet. Zunächst einmal denke ich, dass diese brutalen Bilder uns nicht als Fürsprecher brauchen, weil sie sowieso die Masternarrative sind. Die setzen sich ohnehin durch, ja, weil Menschen einfach neugierig sind. Ich sage jetzt bewusst nicht voyeuristisch, ja, weil das ist einfach das,
auch was eine schmale Grenze, ne?
Ja, das ist einfach das, was sich durchsetzt am Markt, was sich verkauft. Also ich glaube, wir müssen uns nicht einsetzen für die brutalen Bilder. Die dominieren so oder so. Wir sollten uns eher fragen, was für Gefühle wollen wir eben wecken in der Bevölkerung? Brauchen wir in der Situation wirklich noch mehr Hass, noch mehr Aggression, in welche Richtung auch immer, ja? Oder brauchen wir nicht eher Gefühle, die Menschlichkeit wachrufen?
Wäre eine Frage davor nicht, möglicherweise sollen wir als Journalisten und als Medien überhaupt Gefühle wecken oder sollen wir eigentlich nur Informationen bringen und die Gefühle machen sich die Menschen schon selber?
Das geht sogar noch tiefer, das geht auch in der Philosophie in die Richtung, dass man sich fragt, soll eine liberale Demokratie überhaupt auf Gefühlen aufbauen oder nicht nur auf abstrakten Grundwerten? Ich denke, die abstrakten Grundwerte sind zu wenig. Wir brauchen Gefühle, damit wir auch tatsächlich das leben können, was wir uns als Prinzipien irgendwo ausgedacht haben. Beim Journalismus würde ich sagen, seine Aufgabe ist eben primär zu informieren, sodass die Bürgerinnen und Bürger dann ihre Meinung sich bilden können und selber aktiv werden können. Man ist mittlerweile etwas, beim Journalismus hat man begonnen, mehr die Haltung zu betonen, mehr den konkreten Menschen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil Journalisten sind natürlich auch keine Roboter, die bringen ihre Überzeugungen mit und das ist auch wichtig, aber es soll eben nicht in einen Aktivismus abgleiten.
Was es allerdings immer öfter tut. Wir haben ja neben dieser Frage, welche Bilder bringt man, was erzeugt man damit auch bei den Konsumenten, eine zweite wichtige medienethische Frage, die jetzt über den Medienbetrieb hinausgeht, nämlich die Frage, können im Grunde die alten journalistischen Qualitätsstandards, die mal zunächst nur bei der Verifikation der Nachrichten liegen, können die überhaupt noch eingehalten werden in so einer Situation? Auch in der Konkurrenz mit den sozialen Medien, weil was da zeitlich passiert, Butscha ist ein gutes Beispiel, aber fast an allen Orten der Welt, wo was ausbricht, Naturkatastrophen, gibt es im Grunde einen Wettlauf zwischen etablierten Medien, ich würde es so nennen, und sozialen Medien, weil immer irgendjemand vor Ort ist, der einfach draufhält mit der Kamera und das dann in Medien, halt sozialen Medien teilt. Lassen sich da die Qualitätsstandards etablierter Medien überhaupt noch einhalten?
Ich denke, es ist sehr schwierig, aber umso wichtiger ist es eben auch, sich klar zu positionieren. Und wenn ich ganz kurz noch mal den Exkurs zu Aylan Kurdi, also zu dem 3-jährigen syrischen Jungen, der ertrunken ist, machen darf. Damals wurde ja sehr viel diskutiert. Manche Medien haben ihn unverpixelt von vorne gezeigt, andere verpixelt, andere von hinten. Die Kölner Tageszeitung, es ist der Stadtanzeiger, wenn ich mich richtig erinnere, die haben sich dann entschieden, die Leiche des Kindes rauszuschneiden, sodass man nur diese weiße Hülle sah. Und das war unglaublich intensiv auch, dieses Bild, ja, ohne dass da Persönlichkeitsrechte von dem Kind verletzt wurden. Und ich glaube, genau so hebt sich Qualitätsjournalismus eben ab. Er darf sich gerade nicht von den sozialen Medien vor sich hertreiben lassen, weil dann führt es immer nur zu einem noch schneller, noch unsauberer, sondern man muss da eben auch klare Grenzen setzen, auch wenn das schwierig ist.
Wie gehen Sie denn in der Redaktion damit um? Sie sind Außenpolitik-Chefin, genau, das ist genau Ihr Job eigentlich.
Das ist genau der Job. Sie haben gesagt, sich nicht hertreiben lassen. Das ist natürlich
schwierig, ja.
Leichter gesagt als getan.
Genau, ja.
Ich meine, es gibt jetzt so die Floskel, hört man häufig auch in den Medien. Es wird eine Nachricht vorgestellt oder berichtet. Diese Informationen können nicht unabhängig geprüft werden. Ist nicht sehr originell. Aber ich finde, das muss man immer wieder, also bei uns, wir erleben gerade die Renaissance des Konjunktives, muss ich sagen. Wir haben noch Leute vor Ort, die uns zuarbeiten, denen ich auch vertraue. Mhm. Aber natürlich, Beispiel Butscha, unsere Kollegin war da. Und dann wird natürlich aber auch, das waren zwei organisierte Pressetouren sozusagen von der ukrainischen, einmal von dem ukrainischen Verteidigungsministerium, einmal unter ukrainischen Polizeischutz. Natürlich können die Leute sich da nicht frei bewegen, ist alles vermint und so weiter. Aber ich finde, dann gehört eben zur Transparenz auch dazu zu sagen, das haben wir auch gemacht, unter welchen Bedingungen hat diese Pressetour stattgefunden. Das ist ja auch mit einer Intention verbunden, logischerweise. Und natürlich schreiben wir auch im Grunde genommen immer, dass wir, also bei bestimmten Informationen, können wir nicht verifizieren. Und wenn wir uns dafür entscheiden, das trotzdem in die Berichterstattung einzubeziehen, dann wird das gekennzeichnet.
Jetzt ist ja einer der schwierigsten Sätze, die man am öftersten in solchen Situationen liest, auf sozialen Medien, auf Twitter vor allem, ist dann schlimm, wenn wahr. Ne? Und da reißt es einen dann irgendwie und sagt, sollte man denn einfach sagen, wir reden darüber erst, wenn wir wissen, ob es wahr ist? Oder lässt sich das gar nicht mehr machen?
Also wenn wir nochmal über die sozialen Medien reden, für mich ist das beispielsweise, also man erfährt dort viel, was man dann verifizieren müsste. Mhm. So meine ich das, ja, dass das teilweise im Tagesgeschäft nicht immer praktikabel ist. Aber trotzdem, Sie haben ja selber gesagt, die Schnelligkeit, das ist ja auch so, man wundert sich immer, wo die Leute sich noch aufhalten und was da alles noch so kommt. schlimm, wenn wahr, aber man muss auch sagen, dass häufig Tweets oder bestimmte Sequenzen, die dann eingespielt werden, was einem im Redaktion, also wir sind ja den ganzen Tag daran angeschlossen, eben auch bestimmte Recherchen in Gang gesetzt haben oder eben auch überhaupt auf bestimmte Ereignisse hingewiesen haben, die dann im Nachhinein verifiziert werden konnten. Also so, ich sehe das eher als Informationsquelle und nicht, weil ich in einen Wettlauf, in einen Konkurrenzkampf da eintreten muss, weil das ist
also erst Information, von Berlin die dann aus
überhaupt nicht machbar, ja, das zu verifizieren.
Aber was von Berlin aus machbar ist, ist Haltung, und das hat ja Frau Paganini auch angesprochen. Haltung spielt eine große Rolle, auch für Zeitungen und Medien. Manchmal fragt man sich, wo eigentlich die offizielle Kriegserklärung der Axel Springer AG an die Russische Föderation im Internet zu finden ist. Wie gehen Sie mit dieser Haltungsfrage um?
Also Sie meinen jetzt die Haltung?
Genau, man muss ja offenbar auch eine Haltung haben, die sagt, wir müssen die Ukraine unterstützen, mehr liefern. Also das geht ja in der politischen Kommentierung, aber dann, das greift ja dann in die Berichterstattung ein, sehr oft, ne? Weil man gesagt hat, Berichterstattung soll dann auch politisches Handeln triggern, weil Paul Ronsheimer angesprochen wurde, man hat den Eindruck, dass das, was die Bild-Zeitung macht, in der Berichterstattung auch dazu dienen soll oder die, wenn man so will, den Zweck hat, die deutsche Politik zu beeinflussen und von dieser eher distanten und russlandfreundlichen Haltung wegzubringen. Ne?
Ja, da muss ich sagen, fühle ich mich bei meinem Arbeitgeber sehr wohl, weil die Taz sich immer dadurch ausgezeichnet hat, dass auch richtig hart in der Redaktion gekämpft wurde um Position. Ich erinnere an den Sie haben den Kosovo-Krieg erwähnt. Da sind also einige Leute haben überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen. Es ging 2014 weiter nach der Krim. Und das ist auch heute so. Wir haben keine einheitliche Position. Wobei interessanterweise ich jetzt feststelle, dass es so ist, dass auch die Leute, die früher eine ganz andere Haltung hatten, es hat sich ja über die letzten Wochen so entwickelt, plötzlich etwas stiller geworden sind. Aber ich würde einfach sagen, das muss auch ausgetragen werden, gerade weil sie die, ich finde, die Performance, muss ich sagen, der Ampelregierung beschämt. Das hat unterschiedliche Gründe, was da alles schiefläuft. Aber das ist bei uns im laufenden Prozess. Und das finde ich eigentlich, das verwirrt einige unserer LeserInnen. Aber wir haben da keine einheitliche Meinung zu den einzelnen Position, vor allen Dingen nicht zur Haltung oder zu dem, was unsere Bundesregierung gerade tut.
Ich meine, was auch ausgeblendet wird, muss man einfach sagen, dadurch, dass auch kaum, also zeitlang kaum jemand dort war, ist die russische Seite in diesem auch, wenn man so will.
Ich wollte das gerade reinbringen. Wir haben ja noch was Besonderes bei diesem konkreten Krieg. Und das ist ja, dass eine Kriegspartei hochprofessionell, ich sag mal wirklich Kriegs-PR betreibt. Und wenn man sich allein die Fotos der zerstörten Panzer, überhaupt diese ganzen Fotos anschaut, das sind Profi-Fotografen, die sind da dran. Wir haben einen Präsidenten, der Schauspieler ist, und das meine ich nicht abwertend, ja, sondern das ist eine blendende Performance. Und wir haben eine andere Seite, die so unprofessionell, so inkompetent extern PR betreibt. Die ganze russische Propaganda ist hochprofessionell nach innen gerichtet. Denen ist völlig egal, was die Außenwelt denkt. Das ist aber auch, wenn man mit Russen, je näher man an den Kreml kommt, spricht, desto egaler ist denen das. Ja? Und die Gefahr dabei ist natürlich, dass wir uns jetzt, ich meine, Zelensky setzt ja seine Botschafter ein, nicht nur den Deutschen, ganz bewusst mit allen Mitteln, Twitter und so weiter. Die Gefahr ist jetzt, wenn sich das kombiniert mit so einer eben der humanen Grundhaltung, die wir ja in Deutschland auch pflegen, unser Grundpazifismus, der dann mit dem Schwächeren ist und politische Interessen ist ohnehin Realpolitik. Das mag man gar nicht, kommt wirklich die Gefahr, dass so halb zog sie ihn, halb sank er hin, so ein Mechanismus entsteht. Und da muss man enorm aufpassen, dass wir nicht letzten Endes die Kontrolle über uns selbst verlieren, die Kontrolle über unsere eigene Politik.
Aber das heißt auch medial. Ich meine, aber bleiben wir bei dem Ding. Eins der wesentlichen Dinge, die genau in dieser moralischen, wenn man so will, Sphäre diskutiert wurden, waren dann immer die Sanktionen, oder? Deutschland vor allem, nicht? Ist es nicht jetzt notwendig und gerechtfertigt angesichts dieser Bilder, irgendwie einfach zu sagen, wir können nicht länger den Krieg des Wladimir Putin finanzieren, indem wir ihm jeden Tag, ich glaube, 1 Milliarde Euro für die Gaslieferungen überweisen? Da würden auch Sie sagen, obwohl Sie sonst sehr vorsichtig sind mit Haltung, das ist moralisch geboten, das jetzt zu stoppen.
Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich habe eine relativ eindeutige Haltung auch zu dem Kriegsgeschehen. Aber jetzt, Sie haben nach den Sanktionen gefragt. Eigentlich ernten wir das jetzt, was gesät worden ist. Alle wundern sich. Diese extreme Abhängigkeit von den Energielieferungen aus Russland, wenn ich für Deutschland spreche, aber ich glaube, Österreich ist da in ähnlich in einer genauso unkommoden Position. Okay. Nur Ungarn toppt das noch. Das war im Grunde mit Ansage. Ja, aber Nord Stream 2 musste ja noch unbedingt gebaut werden. Und es ist mir natürlich klar, dass das auch zu sozialen Verwerfungen führt. Das ist ja genau das Dilemma, in dem die Regierung sich befindet. Aber wenn Sie mich nach meiner Haltung fragen, rein moralisch, würde ich natürlich sagen, sofort stoppen. Gerade weil es gibt da unterschiedliche Diskussionen oder Standpunkte. Was würde das, also ganz viele verschiedene Meinungen, wie schwer würde das die deutsche Wirtschaft treffen? Und so weiter und so weiter. Aber mir ist das eigentlich schon, wie soll ich das sagen, also relativ zuwider, wenn ich dieses Kriegsgeschehen sehe und mich darüber, also mir vorgetragen wird, also was das, mir ist schon auch klar, was das bedeutet für die Wirtschaft.
Aber bei Ihnen ist damit der Pragmatismus vorbei, sozusagen.
Ja, da wird es dann überschaubar. Ja.
Bei Ihnen nicht?
Nein, weil man kann ja Handlungen aus zwei Gründen heraus legitimieren. Einmal aus der Motivation heraus, ja, dass ich will etwas tun, weil ich einfach nicht anders kann, und dann aus den Folgen heraus. Ja. Meines Erachtens ist dieses kausale Denken ja, von der Folge her ja, in den letzten Jahrzehnten bei uns ein bisschen in den Hintergrund getreten, und wir sind sehr, Haltung ist ja der Name, wir sind sehr motivationsorientiert. Und da kommt bei mir die Kritik, ja, also die sollen den Gashahn zudrehen. Mir persönlich ist das egal. Nur ich sage mir, wenn ich vom Ende her denke und weiß, dass Russland für die Kriegsführung, für seine gesamte Verteidigung, für seine gesamten Streitkräfte keine Devisen braucht, sondern die mit selbstgedruckten Rubeln finanziert. Die russische Rüstungsindustrie, die russische Kriegsführung ist anders als andere Bereiche, ja, ist weitgehend autark. Russland kann, wenn wir morgen das Gas abstellen, kann Russland noch 2, 3, 4, 5 Monate den Krieg weiterführen. Was leiden wird, ist der russische Staatshaushalt, der sich zu 40-45% aus den Deviseneinnahmen durch die Gas- und Ölexporte finanziert. Das ist sicher richtig, aber das ist dann nicht der Krieg. Wir sind in einem, früher hat man von Win-Win-Szenarien geredet. Wir haben ein klassisches Lose-Lose-Szenario. Ja? Und ich sage Ihnen eins, wenn man sich mit den Russen in einen Wettbewerb begibt, wer kann das Spiel besser, Lose-Lose, dann gewinnen die Russen.
Herr Feichtinger, wie ist das eigentlich strategisch?
Ja? Das sehe ich auch so, weil das ist genau diese Art strategisches Denken, das wir eigentlich in Europa verlernt haben, in hohem Maße. Ja. Wir sind sehr, sehr vernunftgetrieben, wir sind auch sehr emotional, und gerade jetzt, wenn man diese Bilder sieht, ist ja das absolut verständlich, ist überhaupt keine Frage. Aber am Ende des Tages stellt sich schon die Frage, was kann ich denn mit meinem Handeln erreichen? Und so wie Sie gerade gesagt haben, ein Einstellen des Krieges in der jetzigen Form über Monate hinaus, höchstwahrscheinlich nicht. Aber was wir machen, damit, wenn wir jetzt wirklich so rigoros auch alle Energiezufuhren stoppen, dass wir hier andere Spieler hereinbringen. China, Indonesien, Indien haben bereits großes Interesse an diesen russischen Ressourcen bekundet, und die werden halt die in weiterer Folge den russischen Krieg finanzieren. Ich bin nicht dafür, dass wir den russischen Krieg finanzieren. Ich glaube nur, dass man genau überlegen muss, was bewirkt eine Maßnahme. Und wenn zum Beispiel der Gasimport Europa mehr schadet, der europäischen Gesellschaft insgesamt, also mehr schadet, wenn man das stoppt, ja, dann würde ich schon zweimal hinschauen und sagen, Moment, den Krieg kann ich jetzt nicht damit stoppen. Wir tun uns selber mehr weh als Putin, der andere Abnehmer findet. Daher sollte man da vielleicht noch einmal drüber nachdenken und nicht alles gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja? Wir haben Öl, wir haben die Kohle, wir haben noch viele andere Möglichkeiten. Ich glaube, das, was Putin besonders wehtut, ist internationale Reputation.
Fast bei Wissen ist eigentlich, ich meine, man hat ja gesagt, was machen denn die Sanktionen jetzt in Russland eigentlich? Was sind die Auswirkungen jetzt? Sie haben das ja...
Also Russland hat auf dem wichtigen Gebiet der Nahrungsmittelproduktion profitiert Russland derzeit von der Entscheidung 2014, von der damals von Russland getroffenen Entscheidung zum Importembargo. Also das Thema Importsubstitution bei Nahrungsmitteln hat vor 8 Jahren eingesetzt. Und das zeigt sich jetzt buchstäblich in den Regalen. Ja, ich bin also absichtlich mehrfach durch große Supermärkte gegangen und habe geschaut, was haben die Leute auch gar nicht zum Kaufen, sondern was ist auch in den Einkaufswegen drin. Ja? Also da ist keine, das Leere, also dass diese Bilder habe ich weder in Moskau noch in Kasan noch in Rostov gesehen. Mhm. Ich war in großen Supermärkten, das habe ich nicht gesehen. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, wo diese Bilder herkommen.
Also, gut. Klassische Frage. Ne? Wie kann man das jetzt noch verifizieren? Aber deswegen erzählen Sie einfach, was Sie gesehen haben. Das ist mindestens so wichtig.
Anzufügen, wo alle sich einig sind, natürlich, was unheimlich die Russen fuchst und kneift, ist, dass sie von 2/3 ihrer Kriegskasse, sagen wir mal so, ihrer Währungsreserven abgeschnitten sind. Zweitens, was enorm kneift, sind die Exportverbote für Ersatzteile, vor allem luftfahrtmäßig, also die Industrieersatzteile. Ja. Das wird in 3-4 Monaten zu enormen Folgen. Weniger auf der Straße. Ja. Ich erwarte eigentlich diese Bilder mit den leeren Regalen noch gar nicht so sehr rasch, aber natürlich in der Industrie, Luftfahrt und so weiter.
Ein intendierter Nebeneffekt war ja, dass, wenn das Auswirkungen hat auf das tägliche Leben der Russen, auch die Zustimmung der russischen Bevölkerung zur Regierung und dem also quasi kriegerischen Vorgehen der Regierung sinkt. Das scheint derzeit noch nicht der Fall zu sein.
März-Umfrage, Zustimmung zur Politik des Präsidenten 83%, Februar waren 71%, das letzte Mal über 80% war 2015. Und immer und davor, nach dem Georgienkrieg, da ist er immer, wenn es gegen den Westen geht, Zustimmungsrate geht.
Wenn Sie sich das anschauen, Frau Paganini, auch jetzt zwischen den Medien, nicht die einen, die argumentieren sehr moralisch und sagen, wenn man diese Bilder sieht, dann muss man aufhören, diesen Krieg zu finanzieren. Die anderen sagen, lasst uns das vom Ende her denken, möglicherweise schaden wir uns selber mehr. Klassischer Fall von Konflikt zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik?
Ja, in gewisser Weise sehr wohl. Ich würde jetzt da auch, bin da schon auch bei Ihnen, wenn Sie sagen, man muss genau hinschauen, was das wirklich bewirkt. Ich denke nämlich, dass diese unterschiedlichen normativen Ansätze, nennt man die ja, ne, dass die eigentlich keine Gegenspieler sein sollten, sondern wir sollten in der konkreten Situation immer versuchen, dass wir an alle Aspekte gedacht haben. Ja? Also wir sollten uns fragen, was ist meine Motivation, was für Folgen erwarte ich, was ist auch die konkrete Situation, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Ist die Gesinnung auch authentisch sozusagen, also das, was da gezeigt wird oder gesagt wird, dass man erreichen will, ist das auch tatsächlich der Fall. Und im Zusammenhang mit den Sanktionen möchte ich aber vielleicht noch einen neuen Aspekt einbringen, oder neu, das hat hier noch nicht gesagt worden. Ich denke, wir müssen uns schon auch bewusst sein, dass Solidarität etwas kosten muss. Ja, es ist eigenartig, wenn wir alles gelb-blau anleuchten, aber sobald es dann irgendwie drauf kommt, dass das Benzin vielleicht 20 Cent teurer wird, dann sind alle ganz empört. Und das ist dann aber eine falsch verstandene Art von Solidarität. Also wir müssen uns eben schon auch klar machen, dass
gratis Solidarität keine Solidarität ist, oder?
Ja, wenn es also nur ein Feigenblatt irgendwo ist, ja, dann...
In Form einer Ersatzhandlung, oder?
Ja, also...
Die moralische Frage ist ja dann nicht nur bei den Sanktionen am Tisch, sondern letztendlich hat man den Eindruck, dass jedenfalls im ukrainischen Narrativ das bei uns stärker vorhanden ist, weil Sie haben es ja schon erwähnt, weil die einfach besser sind darin, hat man den Eindruck, es geht ja schon auch darum, immer noch zu erwirken, direkte militärische Unterstützung im Kampf gegen die russische Invasion. Gibt es, Herr Feichtinger, so etwas wie eine rote Linie, die man genau in dem, also Kriegsverbrechen, auch taktisches Vorgehen, gibt es so eine rote Linie, die man erreichen könnte, in denen auch NATO-Staaten alle diese Bedenken über eine Überregionalisierung des Krieges, rein, also Bündnisfall, Dritter Weltkrieg, über Bord wirft und sagt, tatsächlich aus diesem moralischen Grund, da kann man jetzt nicht mehr zuschauen? Gibt es sowas? Denken Militärs so?
Sehe ich vorerst nicht. Sondern wir hören ja fast tagtäglich, wie der NATO-Generalsekretär sagt, erst wenn NATO-Territorium einbezogen wird, dann ist für uns der Bündnisfall Artikel 5, dann müssen wir auch militärisch etwas tun. Aber solange nur unter Anführungszeichen in der Ukraine gekämpft wird, halten wir uns total raus. Das stimmt mit aktiven Kampfhandlungen. Natürlich liefern einzelne NATO-Länder Informationen, Gerät, Ausrüstung, alles Mögliche, was die Ukraine braucht. Und offensichtlich hat das auch der ukrainische Präsident mittlerweile so erkannt, weil er fordert keine Flugverbotszone mehr. Das wäre ein aktives Eingreifen, das wäre die Involvierung der NATO in diesen Krieg. Er fordert auch nicht mehr, dass man sich irgendwie aktiv beteiligt, sondern mehr Waffen, bessere Waffen, bis zu Flugzeugen und daher glaube ich, dass das mittlerweile auf beiden Seiten so erkannt und akzeptiert wurde und dass das jetzt dieser Wettlauf mit der Zeit ist, welche Waffen kommen wann hinein, können die ukrainischen Streitkräfte das noch entsprechend verwerten und verwenden.
Wir sind ziemlich am Ende unserer Zeit. Herr Fassbender, ich würde Sie gerne noch fragen, wie Sie das vorhin auch stark gemacht haben. Es scheint ja sowohl, was die Sanktionen betrifft, als auch das direkte militärische Eingreifen, so eine Art Kampf zwischen Moral und Vernunft hier immer vorzuherrschen. Sehen Sie das so? Und könnte es sein, dass man sagt, bei den Sanktionen hat die Moral die Oberhand und auf der militärischen Seite eher die Vernunft?
Also auf der militärischen muss die Vernunft die Oberhand haben, ja. Theoretisch ist auch eine Eskalation der Sanktionen bis zu einem Niveau möglich, was seitens Russlands einen Kriegseintritt forciert. Stellen wir uns vor, den Russen wird zum Beispiel total der Export von Öl verboten. Sie schickt trotzdem einen Tanker von Vladivostok aus in den Pazifik und der wird von der amerikanischen Navy aufgebracht. Das könnte als Kriegsgrund angesehen werden. Ich möchte überhaupt immer noch mal unterstreichen, der Krieg muss nicht von uns, der Krieg mit der NATO muss nicht von uns initiiert werden. Es sind auch Szenarien möglich. Ich habe ja im Januar eine dicke Biografie über Putin veröffentlicht. Der Mann ist unberechenbar. Er war das immer, aber das sind Seiten seines Charakters, die unter diesen neuen Umständen, die lange herangewachsen sind über Jahre, plötzlich so virulent werden. Ja? Und diese Unberechenbarkeit kann auch dazu führen, dass er aus seiner Sicht heraus eine Kriegserklärung an die NATO für sinnvoll hält, um seine kurz-mittelfristigen Interessen durchzusetzen. Wir haben es mit einem Pulverfass zu tun und ich würde sagen, nicht mal mit dem Streichholz 50 Meter rangehen.
Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich fürchte, dass es eh schon brennt. Also es ist jedenfalls in den nächsten Wochen, wenn die Schlacht um den Donbass tatsächlich beginnt, wird es auch noch mehr brennen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Paganin, Frau Oertel. Vielen Dank, auch meine Herren. Das war für heute Links, Rechts, Mitte. Nächste Woche, am Ostersonntag, wird es keine Sendung geben. In zwei Wochen dann, am Sonntag nach Ostern, begrüßt Sie hier an dieser Stelle wieder meine wunderbare Kollegin Katrin Brehauser. Für heute danke fürs Zusehen und gute Nacht.